Huntercoach.de präsentiert Ihnen die Panflötenspieler. Featuring Dennis Greve.
Bum, bum, bum.
Wir sind ganz spontan gestartet ins Gespräch heute. Was macht eigentlich KI mit dem Job, mit dem Studium, mit der Ausbildung? Und sind dann sehr schnell zu meinem täglichen Leben übergegangen. Wie sieht das Leben eines Professors eigentlich an der Hochschule aus? Was ist eine Abschlussarbeit noch wert? Was soll ich denn eigentlich studieren? Oder sollte ich überhaupt studieren? Wenn ihr Eltern seid oder Studenten, Auszubildende etc., dann könnte das hier was für euch sein. Guckt rein. Und kommentiert fleißig. Wir sind auf eure Meinung gespannt und bis dahin.
Bist du informiert über, was gibt es eigentlich für neue Studiengänge oder so? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so richtig Future Shit, KI, Automatisierung, Server, Infrastruktur, also so die, oder andere Sachen, weiß ich nicht, innerhalb der Pflege, Genderforschung. Wie viele Geschlechter?
Ich habe bei 70 aufgehört zu zählen. Ja. Nee, kann ich hier gerade gar nicht sagen. Naja. Also ein reiner KI-Studiengang ist mir jetzt nichts bekannt. Ich meine, KI ist ein Teilthema der Informatik.
Ja.
Das heißt, du hast viele Informatikstudiengänge schon KI-Themen drin. Ne? Irgendwie, wenn du Vision Processing machst, ne? Irgendwie Fahrerassistenz, solche Sachen. Mhm. Objekterkennung. Hast du eigentlich schon viel von KI-Themen auch mit drin? Welche KI hast du jetzt gerade gedacht?
Nö, ich habe ja keine Ahnung. Ich bin ja nicht, das kann ja sein, weiß ich nicht, gibt's ein Professorentreffen, wo man sich hinsetzt und sagt, was ist der neue heiße Scheiß? Was bietet die Uni noch nicht?
Also ich denke,
was fordert der Markt? Also am Ende der Zeit ist es ja schon ein bisschen Marktwirtschaft, ne? Also musst du ja gucken, was wollen die Leute studieren?
Ja, klar. Also nicht nur, was wollen die Leute studieren, sondern was wird auch nachher auf dem Arbeitsmarkt benötigt. Mhm. Ne? Aber was wir halt so ein bisschen, oder persönlich, was ich schwierig finde, ist, wenn du, wo wir ja gerade, die KI wird immer besser, ne? Wir haben irgendwie eine exponentielle Kurve der Verbesserung. Und die Frage ist, wenn KI jetzt Einzug hält, vielleicht müssen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. So. Ich habe alle ersten Semester bei mir an der Hochschule, die was mit Informatik im Titel haben. Da sind technische Informatik dabei, da sind Software-Ingenieure dabei, angehende, da sind IT-Security-Spezialisten oder angehende Security-Spezialisten dabei. Die alle lernen oder sollten natürlich idealerweise programmieren lernen oder halt die Grundlagen. Ne? Was ist ein Betriebssystem, wie funktioniert das? Solche Dinge. Und jetzt ist es so, dass halt KI, ne, Zugang zu Informationen ist demokratisiert. Und wir in dem Schulsystem der letzten 100 Jahre, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, oder noch länger, wir haben immer Informationen abgefragt. Mhm. Wir haben immer gefragt, ist das Wissen da? Mhm. Das Problem ist jetzt aber, dass Wissen so breit zugänglich ist und auch so einfach zugänglich ist, dass es eigentlich super schwierig ist, diese Art der Form der Abfrage beziehungsweise der Wissensprüfung eigentlich noch anzuführen.
Oder auch des Transfers. Ne? Erstmal.
Ja, des Transfers. Gut, für den Transfer selber brauche ich wieder ein paar mehr Fähigkeiten. Ne? Da brauche ich, im Englischen würde man sagen, halt ein Skill. Ne? Also ich muss in irgendeiner Form ein Muster erkennen, muss das dann transferieren können, muss dieses Wissen anwenden können. Ja. Ne? Aber Wissen selber nur noch in Form von stupide auswendig lernen. Ja. Das ist durch diese ganzen Sprachmodelle nicht obsolet in dem Sinne geworden, aber es ist halt weniger relevant, in Anführungszeichen,
geworden. Ja, und Wissen, was du früher nur an der Universität bekommen hast, bekommst du jetzt, weil du ein Handy hast. Ne?
Oder
weil du
genau, es muss ja auch nicht sein, dass du mit ChatGPT als reiner Tutor oder Wissensvermittler oder sowas arbeitest. Ich meine, das kannst du auch machen. Ja, schreib mal bei GPT rein. Ich möchte mich zu Thema XY weiterbilden, mach mir einen Plan für die nächsten 30 Tage. Ich habe jeden Tag 15 Minuten Zeit. Also ich würde alle diese dubiosen Angebote, die da auf YouTube Werbung geschaltet haben, mit zahle mir 5 € und ich gebe dir meinen Lernplan oder sowas, brauchst du in dem Sinne nicht mehr. Also die Kernfrage, die sich da so ein bisschen stellt, was vermittelt man denn eigentlich dann in Zukunft noch an der Hochschule? Und da haben wir im Moment gerade ein echt schwieriges Spektrum oder schwierigen Grad an Diskussionen auch tatsächlich. Mhm. Ne? Weil jeder guckt auf seine Themen natürlich auch ein bisschen anders. Mhm. Sachen, die vielleicht in der Informatik funktionieren, funktionieren in anderen Disziplinen nicht. Ne? Pflege beispielsweise. Ne? Wenn du jetzt hier anfängst zu sagen, okay, integriere mal deinen KI-Agenten oder sowas in deine Entwicklungsumgebung und hilf dir beim Programmieren einer Webseite, dann funktioniert das vielleicht relativ gut auch mittlerweile, ja. Aber das funktioniert nicht in der Pflege. Als Beispiel, ne? Ja. Solche Dinge. Ja. Das heißt auch die Frage, was ist die Prüfungsleistung eigentlich in Zukunft? Was ist das, was wir den Leuten vermitteln müssen? Und ich bin da persönlich der Meinung, ne, so ein bisschen wie Sokrates, ein bisschen in die Richtung gehen, stell den Leuten eine Aufgabe, ne, und die müssen dann versuchen, da hinzukommen, zu dieser Lösung zu kommen. Idealerweise nicht, indem sie einfach KI draufwerfen, sondern dass man dann das Denken auslagert. Dann ist das nicht nachhaltig, da habe ich auch nichts gelernt.
Ja.
Da machen wir auch ein nettes Experiment in der Regel im ersten Semester, kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Sondern eher führe die Leute ran, also lass ihnen die Zeit, gegen eine Wand zu laufen, gegen eine gedankliche Wand zu laufen und gib ihnen dann, ja, wie nennen wir es dann, zielführende Richtungen vor, ne, in die sie sich dann bewegen können. Sodass eben, ich glaube, das Lernen funktioniert am besten, indem man es halt motivativ macht, ne, dass die Leute selber rangehen, an Probleme stoßen und dann selber eine Lösung finden, weil dann haben sie nachher auch den größten Aha-Effekt. Ne. Und dann diese metakognitive Entwicklung. Ich habe meinen Kopf. Mein Kopf ist, also das Gehirn ist ein Muskel, den muss ich trainieren. Wenn ich ihn nicht anstrenge, dann wird er auch nicht besser, dann kann ich mir Sachen auch nicht merken. Und das dann zu fördern. Ne? Also Skills, Fähigkeiten, was brauche ich denn eigentlich, damit ich erkenne Muster, die ich dann transferieren kann, aber auch an den eigenen Fähigkeiten dann arbeiten. Resilienz hatten wir auch so ein Thema. Ne? Das heißt, auch selber herausfinden, wie komme ich dann zur Lösung.
Wie gehe ich mit Rückschlägen um?
Ne? Wie gehe ich mit Rückschlägen um, genau. Ja.
Provokante Frage. Mhm. Du kannst zwinkern, wenn du nicht drauf antworten kannst. Aber also am Ende ist ja auch ein Professor jemand, der lehrt, ein Mensch. Und Menschen wollen sich eher nicht so verändern. Mhm. Jetzt habe ich ja vielleicht einen Professor, der muss ja jetzt nicht in der Informatik sitzen. Aber wie stark ist denn das Thema, ich beschäftige mich als der oberste Lehrkörper, der die Bildungselite von morgen ausbildet. Wie stark ist da schon KI? Also jetzt du, okay, ne, weiß ich, ich sehe deine Infrastruktur und so, aber arbeitet jetzt jeder Professor selber schon mit KI? Wissen die, was da geht? Machen die Sachen mit ihren Studierenden oder ist das eher so ein Thema, du machst das, ein paar andere, aber so die breite Fläche nicht?
Das ist natürlich jetzt also subjektive Wahrnehmung. Ich rede schon mit einigen anderen Kollegen. Auch in anderen Hochschulen, ich meine, dieses Problem mit, wie gestalten wir unsere Lehre, die Sachen, die halt die letzten 20 Jahre gut funktioniert haben oder 10 Jahre gut funktioniert haben, die funktionieren heute nicht mehr so gut. Mhm. Also gerade mit KI im Bereich der Programmierung, ne, also Jensen Huang, der CEO von Nvidia, hat ja vor anderthalb Jahren gesagt, Programmieren ist gelöst, das Problem. Ja. Ne, brauchst du nicht mehr, du brauchst keine neuen Programmierer oder Entwickler ranbringen. Aber das Berufsbild ändert sich ja in dem Moment. Also wenn ich jetzt keinen mehr brauche, der stupide den Code entwickelt, weil das die KI für mich machen kann, dann brauche ich vielleicht jemanden, der die KI kontrolliert, koordinieren kann.
Ja.
Und das sind aber Fähigkeiten, die wir dann zumindest auch andiskutieren müssen an Hochschulen, wie wir dahingehend auch mit der Entwicklung gehen. Und was wir ja haben, sind beispielsweise regelmäßige Akkreditierungszyklen. Da wird auch nochmal auf den Prüfstand gestellt, wird denn an den tatsächlichen Hochschulen das vermittelt, was man braucht in Zukunft, ne? Was sehen Experten, was sehen andere, ne? die in solchen Gremien auch mit drin sitzen. Aber auch das sind eher immer Bereiche alle 5 Jahre etc., ne? Die sich dann sozusagen auf den Prüfstand stellen. Und der andere Punkt, das ist jetzt organisatorisch, aber was du jetzt gerade meintest, ist individuell. Ne? Das ist halt, wie es schon heißt, individuell. Ne? Also es gibt viele Kollegen, die sich viel mit den Sachen auseinandersetzen und auch auf ihre Domäne anwenden, ne, was jetzt halt bei mir in der Programmierung, Softwareentwicklung relativ gut mit KI funktioniert. Klar. Funktioniert vielleicht in anderen Bereichen nicht ganz so. Bei manchen kannst du es gut integrieren.
Bereich, wo nichts ist. Also,
aber die versuchen das schon auch mit reinzubringen. Und ich glaube, dann wird es halt wieder interessant, wenn du es dann wieder auf Hochschulebene nimmst, inwieweit du das dann beispielsweise über die Grenzen hinweg, ne, also über Fachdisziplinen, Fakultäten hinweg etc., wie du das dann halt zusammenfährst, sodass daraus dann halt auch eine schlagkräftige Richtung wird. Ne, dass du dann halt nachher dich als Hochschule vielleicht auch im Bereich KI besser etablieren kannst oder dass die Studierenden halt auch nachher sagen, ich komme an die Hochschule,
weil
ne, da wird das angeboten oder da wird genau das auch mit den Zukunftsthemen auch gesehen und vermittelt. Ne?
Ja. Gibt es nicht schon ein Land oder Bundesland, ich weiß es nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen, die jetzt gesagt haben, es macht gar keinen Sinn mehr, eine Thesis abzufragen? Da habe ich letztens irgendwas gelesen, war es, ich glaube, Norwegen, Skandinavien irgendwo, die quasi gesagt haben, wir schreiben keine Bachelor-Thesis mehr.
Also das reine Dokument meinst du in dem Sinne? Ja, also es ist auch viel in Diskussion generell, was ist denn eine Hausarbeit, was ist denn ein Essay? Ne? Jetzt auch wieder aus der Informatik heraus haben wir zwar auch diese Abschlussarbeiten, die wir schreiben oder Praktikumsberichte, solche Dinge, aber wir haben in der Regel eher Artefakte, die erzeugt werden. Also dass man ein Programm schreibt oder eine Webseite programmiert, ne, die dann nachher eher das ist, was bewertet wird anstelle von dem reinen Dokument. Aber es gibt natürlich Disziplinen, da ist das dann eher ausschlaggebend, dass man so ein Dokument hat. Ne? Geht man in die, keine Ahnung, Germanistik beispielsweise. Ne? Da kannst du jetzt nicht mit einem Programmcode ankommen, sondern da schreibst du halt dein Dokument. Da wird's, in den Bereichen wird es super schwierig. Mhm. Was ist denn Stand heute eigentlich noch so ein Thesis-Dokument dann wert? Ne?
Aber was glaubst du jetzt? Also jetzt mal ganz auch wieder pauschal, dass wenn ich jetzt live bei dir mit einem Rechner sitze und ich soll irgendwas programmieren, okay. Ne? Aber wenn ich jetzt eine Thesis schreibe, also wie komplex ist das jetzt noch zu sagen, schreib mir mal eine 3, ChatGPT?
Ja.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Einfach so, wie viel
persönliche... Ich brauche eine 3, ich muss den Hintern über die Linie...
Genau, wie viel persönliche Arbeit braucht es noch, damit die künstliche Intelligenz mit mir gemeinsam oder für mich ein Mindeststandard abgibt, mit dem ich halt durchkomme? Wahrscheinlich nicht so viel, oder?
Nee, ist pauschal, glaube ich, schwierig zu sagen, weil auch die Linie verschiebt sich ja. Ne? Also auch wir Prüfer oder, also nicht nur wir Prüfer, sondern generell als Prüfer von so einer Arbeit, die wissen ja auch, was möglich ist an der Stelle. Ne? Und das, was vielleicht vor, also wenn du heute was abgibst, wo der Output relativ hoch ist, ne? Weil du halt durch KI relativ schnell zu Ergebnissen kommst, wäre vor 5 Jahren so nicht möglich gewesen. Mhm. Ja, also das muss schon auch mit einfließen mit in die Betrachtung.
Also ihr passt quasi, ihr sagt jetzt...
Nee, wir passen nicht. Also es ist alles individuell tatsächlich auch in der Betrachtung. Es gibt aber gewisse Maßstäbe etc., die man sich schon setzen kann. Also entweder gibt es, weil Hochschulen Maßstäbe haben, Fakultäten Maßstäbe haben oder halt dann durch die Freiheit der Lehre und Forschung, dass dann der Professor oder die Professorin dann dementsprechend Maßstäbe dann anlegt. Aber es ist immer meistens, dass man diese Bewertungskriterien auch vorher, so mache ich es persönlich, immer vorher diskutiert. Ne? Also dass wir sagen, das ist
den Studierenden?
Mit den Studierenden, okay. Ne? Mit den Studierenden. Ne? Und dann, dass es nachher aber auch, ne? Manche Hochschulen haben Notenkonferenzen, wo dann diskutiert wird, was ist denn eine Leistung, die mit einem Gut bewertet wird. Ne? Auch das gibt es dem.
Ja, das ist ja gut, oder? Dann machen wir das ja transparent, bevor es im Nachgang heißt, ja, hätte ich das gewusst.
Genau. So ist das Grundziel, dass man den Leuten dann auch sagt, ne, oder auch, ich meine, wir haben eine recht hohe Inflation, was sehr gute Noten angeht. Auch da haben wir relativ viele Diskussionen immer regelmäßig, dass Studierende kommen und sagen, ja, aber eine 2 ist eine schlechte Note, oder mir wurde jetzt die Zukunft verbaut an der Stelle. Also die Frage ist, was ist denn ein Gut? Was ist ein Gut wert? Ne? Und warum muss das immer die sehr gut sein oder die einzige, oder was heißt sehr gut? Eine Arbeit, die sehr gut ist, muss auch als diese bewertbar sein. Und eine Arbeit, die halt gut ist, ist halt eine gute Arbeit.
Und befriedigend ist halt
befriedigend. Und befriedigend, genau.
Ja. Aber kriegt man das heute noch durch? Ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat der, ich glaube, ein Holländer war das, der hat gesagt, es ist nicht selten, dass die Eltern ankommen und sagen, sie verbauen mein Kind die Zukunft, und er sagt, ja, aber was soll ich machen? Ich kann sie nicht dazu zaubern. Also das war halt mittelmäßig, und dann ist es mittelmäßig. Ne? Und wenn ich dem jetzt ein Gut gebe, verschiebe ich ja für alle anderen, also damit tue ich ja niemandem den Gefallen. Also vielleicht außer der einen Person, aber...
Das ist richtig. Muss man auch wieder individuell dann betrachten, wenn der Fall halt eintritt. Also ist schwierig zu sagen, aber es auch da hat es dann, also hat man rechtliche Möglichkeiten, entweder die Sachen dann anzumerken oder halt auch nicht anzumerken. Ne? Also ja.
Also, dass ich als Studierender sage, das war unfair, oder dass du sagst.
Ich würde es andersrum sagen. Also es gibt, bevor das Kind in den Brunnen fällt, sollte man vorher miteinander reden. Ne? Und das versuche ich transparent immer zu Beginn zu sagen, guck mal, das wäre so ein bisschen die Erwartungshaltung, oder schauen Sie mal, das ist die Erwartungshaltung, das sollte am Ende des Tages dann auch zurückkommen. Was ich viel mache, ist dann zu Beginn so ein kleines Essay oder nennt sich dann ein kleiner Aufriss, ne, dass man dann sagt, okay, über das, was wir geredet haben, schreiben Sie mal zusammen.
Mhm. Ne, dass, ob er es verstanden hat.
Ob wir auf derselben Wellenlänge sind. Ne? Das heißt ja nicht, dass er oder du jetzt was falsch verstehst, sondern es könnte ja auch sein, dass ich einfach völlig falsch abgebogen bin gedanklich, weil ich, keine Ahnung, gestern Abend mit meinen Kindern gestritten habe oder wie auch immer, und deswegen...
Oder gestern Vatertag war...
Nee, gestern nicht. Also in dem Sinne vorher schon die Erwartung, also Erwartungshaltungsmanagement zu Beginn halt auch machen. Ne? So dass man am Ende des Tages halt nicht überrascht ist über eine solche Note. Und bisher bin ich damit eigentlich relativ gut gefahren.
Cool.
An der Stelle.
Du wolltest noch irgendwas erzählen. Ich weiß, aber kommen gerade nicht
mehr. Ja, mit dem Experiment. Also was wir, genau, also die Frage, und ich komme heute von der, oder tatsächlich kommen jetzt die Tage von der Konferenz, wo wir die Ergebnisse vorgestellt haben auch. Wir haben uns die Frage gestellt, wie nutzen denn Studierende im ersten Semester, also wenn sie noch nie programmiert haben, die KI-Tools eigentlich? Schmeißen sie einfach das Problem rein und erwarten, dass was zurückkommt? Oder geht man da strukturierter vor? Oder gibt es da irgendwie Nuancen? Ne? Manche ticken so, manche ticken so. Und das war relativ spannend. Und was wir daraus abgeleitet haben, war, dass wir jetzt eine KI-Workshop-Woche bei uns ein bisschen machen. Also das heißt, wir führen erstmal ein, was ist so ein Sprachmodell, zeigen, dass es eine Statistikmaschine ist. Auch da bin ich langsam ein Opfer von den positiven Entwicklungen bei den Dingern. Was in der Vergangenheit relativ gut funktioniert hat, ist, man hat gesagt, nehmen Sie mal irgendein Chatbot, irgendein Sprachmodell, GPT, Claude oder whatever, und fragen den nach einer Zufallszahl. Mhm. Und dann kam meistens entweder 37 raus oder 42 raus oder wie auch immer. Mhm. Nun, dann war immer die Frage, wie kann das denn passieren, dass da plötzlich eine Zufallszahl bei allen gleich ist? Ja. Ne? Also, dass eigentlich da kein Zufall dabei ist. Ne? Der Erste, der dagegen gewirkt hat, war Grock, mit dem klappt das mittlerweile nicht mehr so gut. Aber sei es drum, es ist eine Statistikmaschine, ne, die dementsprechend halt so funktioniert. Und da ist so der erste Aha-Effekt bei den meisten Studierenden erstmal so. Ne. Und was wir dann auch machen, ist, wir gehen ziemlich schnell in die Programmierung mit rein und dann lassen wir uns einen Programmcode generieren, der einfach nur eine Zahl prüft, ne, auf Gleichheit, auf gerade oder ungerade in dem Moment. Ne. Also wir nehmen ein Beispiel und dann lassen wir uns das generieren und zeigen, dass das lauffähig ist. Ne. Und dann sagen wir meistens in dem Moment, ja, und jetzt nehmen wir die KI raus. Und bitte entwickeln Sie jetzt mal eine Gegenfunktionalität. Mhm. Mhm. Also wenn wir zuerst geprüft haben, ob eine Zahl ungerade ist, dann schreiben Sie bitte ein Programm, das prüft, ob eine Zahl ungerade ist. Mhm. Und dann machen wir so ein bisschen die Abfrage zu Beginn im Hörsaal, traut sich denn jetzt zu, diese Funktion zu schreiben? Und dann siehst du meistens, gehen nur so 10, maximal 20% der Hände überhaupt hoch. Mhm. Das sind dann meistens die Leute, die schon mal programmiert haben, für die Aufgaben in Anführungszeichen einfach sind. Aber so bei den wirklichen Einsteigern, die noch nie programmiert haben, da ist dann meistens Schicht im Schacht, ne, diesbezüglich. Ja, und das zeigt halt einfach dieses nachhaltige Denken, Kopf anstrengen, Problem nicht auslagern. Ne. Ich lerne nicht nachhaltig, wenn ich meine Probleme an die KI gebe.
Ja.
Sondern ich müsste eher so eine Art Partnering machen. Also das ist auch das, was wir dafür plädieren. Also wir zeigen den Studierenden dann auch im ersten Semester nicht nur die Grenzen auf, sondern wie kann man den KI tatsächlich auch benutzen, beispielsweise für die Prüfungsvorbereitung. Mhm. Und zu sagen, das ist ein einfacher Prompt, eine Zeile, wo ich dann reingebe und sage, gib mir nie die Lösung, sondern führe mich an das Problem heran oder an die Lösung heran.
Der Lern- und Studiermodus, den haben sie jetzt witzigerweise rausgenommen, ne, aus allen Tools. Ich weiß nicht, warum.
Ja, ich meine, du kriegst es immer noch hin
mit dem Prompt selber. Aber schade fand ich. Ich fand schön, dass du es anklicken kannst, weil es halt also wirklich einfach war. Aber das heißt, glaubst du, wir reden jetzt natürlich nicht über deine Studierenden, aber glaubst du wirklich, dass es Menschen gibt, die sagen, ich gehe studieren und am Ende der Zeit schmeiße ich alles in ChatGPT rein und mache das Leben auf Easy-Mode? Also das, welche gibt es mit Sicherheit, aber
weiß ich nicht, ob man das so verpauschalisiert. Also andersrum, wir sind Menschen und Menschen gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Also wenn sich irgendwo ein Schlupfloch aufmacht, dann tendieren wir, glaube ich, alle dazu. Sei es jetzt Studierende, sei es Schüler oder sei es auch tatsächlich arbeitende Belegschaft, Geschäftsführer oder Professor, ne?
Ja.
Dass wir versuchen, da auch eine Abkürzung zu geben.
Außer unsere Zuschauer.
Stimmt, ja, genau. Dementsprechend glaube ich schon, dass halt diese ganzen Abkürzungen schon verlockend sind.
Verführerisch.
Ja. Und ich glaube, ich hoffe mal, dass die Leute nicht an die Hochschule gehen, um einfach nur möglichst schnell in kurzer Zeit so ein Zertifikat in der Hand zu haben.
Weil es ja auch gar nichts mehr bringt.
Also es bringt ja auch nichts mehr, genau.
Tust,
es hat noch nie was gebracht.
Ja, ja. Aber jetzt halt sehr deutlich. Also es zeigt ja auch der Arbeitsmarkt, ne? Dass ich nicht den Akademiker brauche, sondern ich brauche den Skill, der eigentlich hinter dem akademischen Grad stecken könnte, sollte, vermutet wird.
Dinge hinterfragen, kritisch denken.
Ja, oder auch analytisch, ne? Dinge sauber abarbeiten, ein Problem erkennen.
Struktur.
Ja, genau.
Transferleistung. Ich habe erkannt, dass Lösung in Domäne X existiert, funktioniert die auch darüber. Wenn nicht, finde ich heraus. Ne? Mhm. Geht das Ganze methodisch dann an.
Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, aber das vielleicht, wir haben ja gerade einen anderen Podcast aufgenommen, aber das ist jetzt nicht akademisch, aber ich finde ja immer das Scheitern ein unfassbar, also Scheitern ist vielleicht zu viel, aber Fehler ein unglaublich wichtiger Teil des Prozesses zum Ziel sind. Mhm. Ne? Also auch, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die im Nachgang dumm waren, aber die total wichtig waren, dass du dahin kommst, wo du eigentlich hinkommen wolltest. Mhm. Und ich habe immer wieder das Gefühl, aber das mag auch meine Social Media Bubble sein, dass die Leute immer versuchen, nicht den Fehler machen, nicht zu der Abendveranstaltung zu gehen, weil vielleicht könnte sich's nicht lohnen. Also weißt du, immer so dieses Vermeiden von Dingen, die irgendwie nicht super schnell auf irgendwas einzahlen. Und dabei ist es ja dieser Compound-Effekt. Du brauchst ja ganz viele kleine Sachen, die führen nachher zu irgendwas Großem. Jetzt hast du natürlich die Studierenden im Hörsaal. Am Ende ist es bei mir eher Vermutung. Bei dir ist es dann zumindest auf deinen Kreis gesehen Wissen. Hast du das Gefühl, dass die jungen Leute heute mehr Angst vorm Scheitern, Fehler machen, hinten dran sein?
Jetzt fragst du mich in der Rolle, jungen Rolle, die ich jetzt im Moment gerade habe. Ne? Also ja, ich kann jetzt nicht auf 40 Jahre.
Nein, aber vielleicht bist du ja dadurch derjenige, der das noch besser sagen kann, weil der Rest halt vielleicht immer diese verurteilende Brille auf hat. Ne? Weil sie sagen, ja, vor 20 Jahren sind die Leute vom Krieg direkt in die Universität gegangen.
Ja, also ich glaube, der Punkt ist erstmal, das ist auch eine gesellschaftliche Geschichte. Ne? Also wenn du jetzt mal guckst, wie Amerikaner unterwegs sind oder wie die Europäer oder wir Deutschen unterwegs sind, ne, dann sind wir eher verhalten an der Stelle. Ne? Also wir machen eher im stillen Kämmerchen, machen wir die perfekte Lösung und dann hauen wir auf den Tisch und dann machen wir das. So zumindest in der Vergangenheit. Aber ja, diese Angst vorm Scheitern ist, glaube ich, die trifft, glaube ich, jeden. Bisher. Die Frage ist, wo kommt das her? Weil ich glaube nicht, dass das aus der universitären Ecke kommt. Ne? Schule, weiß ich nicht. Vielleicht früher sogar dementsprechend. Also was wir tatsächlich haben ist, oder was ich tatsächlich öfters mal habe in der Diskussion ist, reicht das Ergebnis, was ich hier habe? Oder ich habe jetzt hier ein Ergebnis, das ist nicht toll. Mhm. In einer Abschlussarbeit, in einer Projektarbeit, wie auch immer. Mhm. Dann muss man auch in dem Moment auch wieder Erwartungshaltungsmanagement betreiben, dass im Bereich Forschung ja erstmal jedes Ergebnis toll ist. Ne? Also man ist zu einem Zielzustand gekommen, den man bewerten kann. Mhm. Was ja schon mal an sich eine Leistung in dem Moment ist. Auch wenn da jetzt nicht unterm Strich steht.
Ich habe schön gesagt. Das finde ich gut.
Ja. Auch nicht, wenn da unterm Strich steht, ich habe jetzt irgendwas 10-fach besser gemacht. Mhm. Ne? Oder einfach besser oder wie auch immer. Sondern auch das in Anführungszeichen, es ist kein Scheitern, sondern es ist halt in dem Moment ein Erkenntnisgewinn, den es zu bewerten an dem Moment dann auch wieder gilt. Ne?
Schön. Das finde ich schön. Man merkt natürlich, du bist Normalo, das heißt natürlich 10x, nicht 10-fach besser, das ist aber gut, klar nicht.
Ja, in der Social Media Bubble bin ich jetzt nicht dann in dem Moment.
Ja, aber ist ja cool. Was würdest du denn Studierenden mitgeben, die jetzt nicht deine Studierenden sind?
Die nicht meine Studierenden sind.
Also ich nehme schon wahr, dass die Leute richtig wissbegierig sind, aber dass sie halt viel Angst haben, auch vielleicht einen falschen Studiengang, bin ich irgendwie vorne mit dabei. Die gucken TikTok und sehen lauter arbeitslose Akademiker. Hey, ich habe gedacht, ich gehe studieren und werde dann irgendwie der Zambano und jetzt bin ich arbeitslos.
Ja, ich meine, das ist
schon viel Druck im Kessel. Ich meine, wir haben ja auch eine Folge gemacht zum Thema Depression oder wie gut geht's der jungen Generation. Deswegen, was würdest du Leuten sagen, die übernächsten Monat den das erste Mal deinen Hörsaal betreten würden?
Übernächste Monat wäre schlecht. Im September fängt das Semester wieder an. Mag keiner. Nee, was würde ich den Leuten sagen? Also ich glaube, wir haben auch schon mal in vorherigen Folgen auch schon gesagt, wichtig ist, dass man etwas macht, wo man Spaß dran hat. Ne? Also wissbegierig ist ein Punkt, aber es sollte auch motivierend sein. Und das sollte eine intrinsische Motivation in dem Moment sein, nicht von außen gesteuert.
Also nicht, weil der Papa gesagt hat, mach mal Grundschule.
Nicht, weil der Papa gesagt hat, genau. Oder in dem Moment, ich habe auf die Presse gehört, weil die Presse gesagt hat, ich habe einen Fachkräftemangel und Bitkom sagt, so und so viele Informatiker fehlen in dem Moment. Ja. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass halt diese KI-Bubble eingeschlagen hat oder noch nicht.
Jetzt sagt Bitkom, wir brauchen keine Informatiker mehr.
Weiß nicht, was Bitkom im Moment gerade sagt. Der Punkt an der Stelle ist halt einfach, wenn man das macht, wo man Bock drauf hat, wenn man interessiert ist an beispielsweise in der Informatik oder im Bereich Pflege etc., solche Dinge, dann fällt es auch leichter zu lernen, dann fällt es auch leichter nachhaltig zu lernen und dann hat man auch,
fragen, ne?
Dann hat man auch nachher potenziell Erfolg in seinem Beruf und ist in der Regel dann, ich würde das mal sagen, weniger gefrustet.
Ne? Leidensfähiger.
Leidensfähiger und weniger gefrustet diesbezüglich. Und das sollte eher im Vordergrund stehen.
Lernen ab Tag 1?
Immer lernen. Nicht lernen ab Tag 1, sondern immer lernen. Also jeden Tag, also auch ich versuche jeden Tag immer noch was Neues zu lernen. Deswegen sitzen wir auch hier und diskutieren. Ich weiß nicht, ob du was mitgenommen hast.
Aber das ist, glaube ich, auch immer so die gesunde Einstellung zum Leben. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass die Leute Lernen als anstrengend, also als negativ anstrengend empfinden, ab einem gewissen Alter. Ne? So, jetzt habe ich mein Studium hinter mir, jetzt bin ich, oder meine Ausbildung ist ja vollkommen wurscht. Und ich denke mir immer, boah, also was die Welt mir in den letzten Monaten gezeigt hat, wäre schade gewesen, hätte ich irgendwo gesagt, nee, ich gucke nicht hinter dem Vorhang. Es wäre schon schade gewesen.
Ja, ich gehe auf die Insel und
schmeiß
weg. Ne?
Also auf jeden Fall viel Lernen. Was haltet ihr denn, also welche Studiengang interessiert euch? Vielleicht wäre das ja auch spannend, mal zu sammeln, wenn jetzt ganz viele sagen, weiß ich nicht,
in die Amt gefahren. Wir können uns auch mal eine Live-Session machen, ne? Können wir uns mal überlegen,
ne?
Ob es da Fragen gibt.
Und dann wie nennt man das? Professor live. Nee, hat sich auch doof
an. Ist ja zwischen uns beiden. Also,
ja, beide live. Ich lese da nur die Kommentare vor. Ich rede während des Podcasts genug. Nee, also schreibt mal rein, was ihr studiert habt oder studieren wollt. Oder ob ihr vielleicht sagt, hey, fuck it, ich gehe nicht studieren, ich mache eine Schreinerausbildung. Auch interessant. Und vor allen Dingen natürlich, was besorgt euch? Oder vielleicht seid ihr auch Papa oder Mama und sagt, hey, mein Kind muss irgendwann mal was machen. Wir wissen, also ich glaube, dass das auch wieder ein Thema ist, ne? Dass die Eltern gar nicht mehr wissen, welche Empfehlungen soll ich denn aussprechen. Also
es ist super schwierig halt auch gerade im Moment.
Ja, ich meine, also in 10 Jahren stehst du vor der Herausforderung und ich auch, ne? Oder in 9, je nachdem, welche Schulart. Ne?
Ja, genau. Ja. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen mehr.
Also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, lasst ein Like da, Video oder Podcast auf jeden Fall eurer Mama schicken und immer den mit @Dennis und dann fragen, wann kommt Spotify? Um so ein bisschen Druck aufzunehmen.
Genau, bis dann.
Tschüss.
Ciao.